HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. In Hessen haben die Herbstferien begonnen. Und das ja in einer doch eigenartigen Stimmung. Wer jetzt ein paar Tage frei hat, der hofft auf Erholung und Entspannung. Aber gleichzeitig blicken viele durchaus angespannt darauf, was der Herbst im Blick auf die Corona-Pandemie noch mit sich bringt. Und diese Spannweite zwischen Anspannung und Entspannung, die machen wir zum Thema heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Denn die Balance zwischen Anspannen und Entspannen, die begleitet uns ja in vielen Bereichen des Lebens, wie wir sehen werden. Außerdem in dieser Sendung Fratelli Tutti. Papst Franziskus wird heute eine neue Enzyklika veröffentlichen. Ganz im franziskanischen Geist soll es darin um eine Neuausrichtung des Lebens nach der Corona-Pandemie gehen. Mehr Vielfalt in der Einheit. Seit gestern laufen bundesweit die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur. Und leuchtendes Symbol. Auf der von den Nazis gebauten Kongresshalle in Nürnberg war gestern eine jüdische Laubhütte zu sehen. Heute Mittag wird Papst Franziskus ein neues Lehrschreiben veröffentlichen, eine sogenannte Enzyklika. Es ist die dritte seiner Amtszeit. Darin beschäftigt sich der Papst mit der Frage, welche globalen Veränderungen und Neuausrichtungen die Corona-Pandemie erfordert. Gestern hat er die Enzyklika im Rahmen einer kleinen Zeremonie in Assisi unterzeichnet. Damit und mit dem Titel Fratelli Tutti stellt sich der Papst noch einmal deutlich in die franziskanische Tradition.
In der Basilika San Francesco in Assisi beginnt Bruder Thomas Freidel seine Führungen immer mit einem Bild, einem Fresko. Der heilige Franz von Assisi hält mit einer Hand die Bibel. Mit der anderen segnet er die Vögel, spricht mit ihnen.
Der erste Sinn des Bildes von der Vogelpredigt ist das Hören des Evangeliums und aus der Botschaft Jesu heraus Orientierung für das Leben zu finden.
Gleichzeitig wendet sich Franz dem zu, was ihn umgibt. Er ist der Freund der Natur, der Tiere und kommt zu einer wichtigen Erkenntnis.
Wenn die ganze Schöpfung einen gemeinsamen Ursprung hat, den wir Gott nennen, dann heißt das ja, ich sehe diesen Gott selber nicht, aber ich sehe das, was er geschaffen hat. Ich sehe die Schöpfung in ihrer Schönheit, Vielfalt und Größe. Ich bin ja selber ein Teil dieser Schöpfung.
Genau hier, wo der Heilige mit diesem Respekt für die Umwelt ein Leben in Armut und in Frieden führte und damit immer mehr Mitmenschen begeisterte, wird Papst Franziskus seine neue Enzyklika unterschreiben, am Grab des Heiligen. Unter dem Titel Fratelli Tutti, ein Originalzitat, soll sie, so vermutet man, das Brüderliche, das Verbindende herausheben. Für die Franziskaner eine entscheidende Richtschnur, so Enzo Fortunato, der Sprecher des Konvents von Assisi.
Francisco dice ai suoi frati, siate
come... Franziskus sagt zu seinen Brüdern, seid wie Mütter. Wer eine Mutter für ihr Kind sorgt und es ernährt, so muss jeder Bruder für den anderen sorgen und ihn ernähren.
Ogni fratello si prenda cura e nutra l'altro fratello.
In den vergangenen Wochen hat der Papst immer wieder darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie die langjährigen Krisen der Welt offenlege. Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Umweltzerstörung – vieles sei krank gewesen. Diese Ungerechtigkeiten sind weder natürlich noch unvermeidlich. Sie sind das Werk des Menschen, entspringen einem Wachstumsmodell, das keine Werte mehr kennt. Bei der Generalaudienz am vergangenen Mittwoch im Vatikan appellierte das Kirchenoberhaupt an die Gläubigen, eine neue und bessere Welt zu schaffen. Um die Pandemie hinter uns zu lassen, müssen wir nicht nur ein Heilmittel gegen das Coronavirus finden, sondern auch gegen die menschlichen, sozioökonomischen Viren. Wie der Papst sich eine neue Weltordnung nach der Pandemie vorstellt, hat er kürzlich in einer Videoansprache an die UNO-Vollversammlung skizziert. Gegen Nationalismus und für mehr internationale Zusammenarbeit. Gegen Abschottung und für mehr Solidarität. Eine Gemeinschaft der Welt über alle Grenzen hinweg, die sich nach sozialer Gerechtigkeit richtet, nach dem Gemeinwohl. Für die Franziskanerbrüder in Assisi ein wichtiges Anliegen. Wir müssen unser Herz den anderen öffnen, dem Nächsten. Und ich denke, dass die evangelische Botschaft, die diese Enzyklika enthalten wird, wenn man auch bedenkt, was er andere Male gesagt hat, das Thema der Nähe betrifft. Denn Brüder sein bedeutet, sich nahe sein.
Heute Mittag wird in Rom die neue Enzyklika des Papstes veröffentlicht. Wie sich Franziskus damit in die franziskanische Tradition einzureihen versucht, beschrieb uns Elisabeth Pongratz. Mehr zu den Inhalten des Lehrschreibens und den Reaktionen darauf erfahren Sie heute am Nachmittag hier in HR Info. Gestern war Grund zum Feiern, 30 Jahre deutsch-deutsche Einheit. Dem Bild einer allzu harmonischen Einheit will allerdings der Autor Max Čolek die provokative Behauptung einer jüdisch-muslimischen Leitkultur entgegenstellen. Als dezentralen Kongress hat er in 13 Städten bundesweit die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur angestoßen.
Der Titel soll provozieren, so wie der Zeitraum. 3. Oktober bis 9. November, deutsche Daten. Max Čolek arbeitet mit 20 Theatern, Literaturhäusern und weiteren Kulturinstitutionen zusammen.
Direkt zum Auftakt, am 3. Oktober, werden wir ein Podium im Maxim Gorki Theater veranstalten mit Peggy Piesche, Angelika Nguyen und Meli Kiak, wo wir uns Erzählungen zuwenden, die jenseits dieser Idee des wiedervereinigten deutschen Volkes stattfinden. GastarbeiterInnen-Erzählungen, Erzählungen von asiatisch-stämmischen Deutschen, Erzählungen von Afrodeutschen, Erzählungen von jüdischen Perspektiven. Das sind alles Dinge, die außerhalb dieser Erzählung der Wiedervereinigung des deutschen Volkes liegen, weil sie eben nicht diese Idee der Fröhlichkeit und der Erleichterung teilen, sondern eigentlich davon erzählen, dass der Mauerfall und die Wiedervereinigung auch der Anfang einer sich intensivierenden rechtsradikalen Gewalt gewesen ist.
Leitkultur, dieser Begriff, für den vor 20 Jahren bereits Friedrich Merz gescholten oder gefeiert wurde, er soll nicht religiös verstanden, sondern kulturell für zwei Gruppen gelten.
Juden und MuslimInnen könnten nicht weiter voneinander entfernt sein, gerade in der öffentlichen Debatte. Die Juden, das sind sozusagen die, die beschützt werden müssen, die Muslime, das sind die, die antisemitisch sind. Das ist die öffentliche Orientierung. Und dagegen würde ich schon sagen, die Anschläge von Hanau und Halle im letzten Jahr haben doch sehr deutlich gemacht, dass es entweder eine Zukunft in Deutschland für Muslime und Juden gleichermaßen gibt oder für beide nicht.
Max Čolek will wieder den Stachel lücken, uns zwingen, sich nicht gemütlich im Heimatbegriff einzurichten. Er will aufzeigen, die Überlegenheit der deutschen Kultur ist keine, nur weil wir meinen, wenn wir uns genug erinnerten, würden wir uns auch mit der Vergangenheit versöhnen können. Es gäbe keine Versöhnung durch Erinnerung mit den jüdischen Bürgern und unseren Antisemitismus, so Čolek, dürften wir nicht auslagern auf die Muslime genauso wenig wie den Sexismus.
Meine Kritik greift an dem Punkt, wo Menschen anders bleiben und zu anderen gemacht werden, obwohl sie schon seit 2 oder 3 Generationen in Deutschland leben und nach allen Maßstäben als Deutsche sozialisiert sind. Aber sie heißen halt Mohammed oder Aisha und darum bleibt der Verdacht im Rahmen eines Integrationsdenkens, dass sie nicht auf die gleiche Weise dazugehören wie Hans, selbst wenn Hans ein frustrierter Deutscher ist und einen Flüchtlingsheim anzündet.
Zur Diskussion steht, ist die Anpassung die Voraussetzung für die Integration oder im Gegenteil, zeige nicht gerade die jüdische Kultur, dass die Kreativität aus dem Anderssein und Andersbleiben entstanden ist?
Die interessante Frage ist, ob man die Beiträge zur deutschen Kultur von jüdischen AutorInnen oder KomponistInnen, Moses Mendelssohn, Hannah Arendt, Theodor Adorno, Walter Benjamin und so weiter, ob man die tatsächlich am besten versteht, wenn man sie als Beiträge zur deutschen Kultur rahmt, oder ob man nicht viel stärker darüber nachdenken müsste, auf welche Weise diese Beiträge darum wichtig waren, weil die Leute anders blieben.
Kunst, so Čolek, könne Widersprüche aufzeigen und lehren, mit Ambivalenzen umzugehen. Sie kann zusammenführen, was nur auseinanderdividiert erscheint. Die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur hätten ein Ziel: dem politischen Diskurs über Integration zu zeigen, dass die Realität ihn längst überholt hat.
Ich würde behaupten, und auf dieser Behauptung sind die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur aufgebaut, dass der kulturelle und der zivilgesellschaftliche Raum schon deutlich weiter ist, was die Anerkennung der radikalen Vielfalt der Gesellschaft angeht und dass die politischen Konzepte noch nicht hinterherkommen.
In der Einheit mehr Vielfalt. Seit gestern gibt es an 13 Orten bundesweit die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur. Ein dezentraler Kongress und ein bewusst gesetzter Gegenpol zu den Einheitsfeiern. Welche Absicht dahinter steckt, hat Maria Ossowski vom Kurator Max Čolek wissen wollen. Gestern hat das jüdische Laubhüttenfest begonnen. Die Juden auf der ganzen Welt feiern es 7 Tage lang als Erntefest. Die Laubhütten, die sogenannten Sukkah, stehen symbolisch einerseits für schattenspendende Unterstände auf den Feldern in früheren Zeiten. Sie erinnern aber auch an die Zeit der Wüstenwanderung Israels. Wenn möglich, wird an den kommenden Festtagen auch in der Laubhütte gefeiert und gegessen. In Nürnberg wurde eine besondere Laubhütte aufgestellt, an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich auf dem Dach der von den Nazis gebauten Kongresshalle. Eine Aktion im Rahmen einer deutsch-israelischen Städtepartnerschaft.
Diese Laubhütte ist sicher eine der ungewöhnlichsten Laubhütten, die es bislang im Judentum gegeben hat. Vor allem liegt das an dem historisch stark belasteten Ort, an dem sie aufgebaut wird, dem Dach der ehemaligen NS-Kongresshalle auf dem einstigen Reichsparteitagsgelände. Genau dort also, wo Adolf Hitler vor Tausenden seiner Anhänger antisemitische Hetzreden hielt. Dass der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und der israelischen Stadt Hadera ausgerechnet auf dem braun kontaminierten Areal seine erste öffentliche Veranstaltung durchführt, eben die Errichtung der Laubhütte, hat sich die Vorsitzende dieses Vereins, Diana Liberova, mit ihrem Team genau überlegt.
Ich glaube schon, dass das eine enorme Symbolik hat, eine Laubhütte, die ja auch das Symbol nicht nur des jüdischen Festes Sukkot, sondern auch das Symbol des Sich-Zurücknehmen, des darüber Nachdenkens, dass letzten Endes ja alles in Gottes Hand liegt und dass wir nicht alles entscheiden können und dass manchmal wir einfach mit Natur, mit Realität uns auseinandersetzen müssen, dass auch das eine besondere Symbolik ist. Und dann auf einem ehemaligen Nazi-Bau eine jüdische traditionelle Laubhütte zu stellen, das ist genau die Art der Provokation, die ich zumindest gerne mache und auch noch öfters forcieren würde.
Natürlich ist diese Laubhütte auf dem Dach der früheren NS-Kongresshalle des heutigen Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände eine Sukkah der besonderen Art. Sie soll beleuchtet werden und von außen gut zu sehen sein. Ein Symbol für die jüdische Kultur und die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Hadera.
Es ist ein bisschen Kreativität gefragt. Es soll ja schnell aufgebaut und schnell abgebaut werden. Es wird eine Mischung sein aus grünen Zweigen, Grundgestell und kreatives Obst und Gemüse aus der Region.
Gaben der Natur, die der Bayerische Bauernverband unentgeltlich zur Verfügung stellt. Schade nur, dass die knapp 30 Quadratmeter große Laubhütte nur einen Tag, nämlich den 3. Oktober, zugänglich sein wird. Auch die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Der Grund dafür? Die Corona-Pandemie, sagt Diana Liberova.
Es ist immer ein Spagat, weil wir sind keine religiöse Einrichtung, sondern wir sind ein Verein, das für die Vielfalt auch Israels steht. Trotzdem werden wir jetzt wahrscheinlich auch ein Kiddusch sagen. Es wird koschere Kleinigkeiten geben, die wir dann miteinander essen werden. Es wird auch ein Airtalk tatsächlich geben, der ist gerade auf dem Weg ins Dokuzentrum. Wir müssen gucken, wie wir das organisieren, damit es nicht zu viel ist, aber auf der anderen Seite, damit wir Spaß haben und zumindest für uns als an der Stelle leider nur ein ausgewählter Kreis, dass ein wirklicher Sukkot wird, den wir miteinander zelebrieren. Und vielleicht können wir mit 30 Personen die Erfahrung sammeln, die wir für spätere Jahre für 5000 Menschen brauchen.
Gestern wurde auf dem ehemals von den Nazis entworfenen Kongresszentrum in Nürnberg eine jüdische Laubhütte aufgebaut. Hintergründe der Aktion schilderte Thomas Senne.
HR Info. Himmel und Erde.
Auf Entspannung hofft ja so mancher jetzt in der ersten Ferienwoche. Aber die steigenden Corona-Zahlen treiben vielen erstmal angespannte Sorgenfalten ins Gesicht. Und es ist ja oft so, dass wir zwischen Anspannung und Entspannung hin und her schwingen. Wie beides zusammenhängt und wie man in eine gute Balance kommt, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Der Sonntagabend ist ja bei vielen Menschen einem festen Ritual gewidmet. 20.15 Uhr Tatort schauen. Immer wieder ein spannender Fernsehabend. Überhaupt sind ja Krimis derzeit sehr beliebt, im Fernsehen wie im Buchmarkt. Ganz offenbar ist spannende Lektüre ganz einfach herrlich entspannend. Matthias Fischer ist Theologe. Er war Pfarrer einer Gemeinde. Jetzt begleitet er Menschen auf der Suche nach einem sinnvollen Leben. Und er ist Krimi-Autor oder kurz Krimi-Pfarrer. Ich habe mit Matthias Fischer gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie er sich das eigentlich erklären kann, dass ausgerechnet spannende Krimis so entspannen können.
Ich bin mir sehr sicher, dass das was mit Kreativität und Fantasie zu tun hat. Das ist sozusagen etwas, was fest in unserer DNA steckt. Und beim Lesen oder auch beim Krimi-Schreiben ist das genauso. Ich stelle mir eine Szene im Buch vor, ich gebrauche meine Fantasie, ich habe die Charaktere sozusagen bildlich vor mir. Und ich bin als Leser mittendrin in der Geschichte. Fantasie und Kreativität, die sind sozusagen mitverantwortlich dafür, dass wir trotz aller Spannung in der Geschichte uns gut entspannen können.
Als Krimi-Autor, da führen Sie mich ja als Leser in so eine Spannung hinein, die geht oft über Tage, Stunden, Wochen und dann erlösen Sie mich hoffentlich auch irgendwann davon. Was ist denn für Sie ein guter Spannungsbogen und wie legen Sie den an?
Am Anfang steht erstmal das Ausarbeiten der Figuren. Das ist was, mit dem die ganze Geschichte steht und fällt. Und die Figuren, die müssen im wahrsten Sinne des Wortes echt sein. Und dann müssen natürlich der Held oder die Heldin viele Steine in den Weg gelegt bekommen, während sie das Problem beseitigen oder während sie den Fall lösen. Und dann gibt es einen wichtigen Punkt, der nennt sich Cliffhanger. Als Autor stoppe ich die Szene kurz bevor ich eigentlich mit der Szene am Ende wäre. Ich kenne das, wenn ich Lesungen mache, dann kommen die Leute zu mir und sagen, Herr Fischer, das können Sie uns nicht antun. Doch, das kann ich. Ich beginne mit einer neuen Szene. Die Leser hängen emotional an der Klippe, daher der Begriff Cliffhanger. Und die Leute wollen natürlich unbedingt wissen, wie geht die Szene jetzt aus. Also lesen Sie weiter, nächste Szene, nächste Kapitel, bis ich dann wieder an diese Szene anschließe. Und zu guter Letzt braucht ein guter Krimi einen roten Faden. Wenn der rote Faden fehlt, dann gleicht die Geschichte einem Mikado-Spiel. Das heißt, die Szenen, die liegen mehr oder weniger zusammenhanglos durcheinander und aufeinander.
Dann gehe ich verloren als Leser.
Krimis, ja, genau.
Schreiben Sie, also Sie bereiten Ihren Lesern Lust an der Spannung und Sie begleiten Menschen als Theologe, als Seelsorger auf der Suche nach einem sinnvollen Leben. Sind das eigentlich für Sie zwei Paar Schuhe, also so wie Beruf und Hobby? Oder kann man aus dem, was wir beim Lesen eines spannenden Krimis erleben, auch was fürs Leben lernen?
Ich betrachte beides als ein Paar Schuhe. Meine Aufgabe ist es dann, Menschen darin zu unterstützen, sich selbst als Protagonisten ihres eigenen Lebens zu begreifen. Die müssen dann ihre Herausforderungen meistern und die Krimis lehren uns ja, als Protagonist schaffe ich das auch. Und genauso positives Denken kann man mit hineinnehmen in die Beratung und Begleitung für Menschen, die auf der Sinnsuche sind. Und das hat für mich dann auch was von einem Krimi.
Den Fall lösen und so Entspannung finden. Das gehört zum Krimi, das ist aber auch im Leben gut, sagt der Krimi-Autor Matthias Fischer, der als Theologe Menschen begleitet bei der Lösung von Lebensfragen. Mehr zu Matthias Fischer gibt's im Internet unter der Adresse www.sinnvoller-leben.com. Wer im Alltag oft eingespannt und angespannt ist, der hat ja am Ende des Tages oft Mühe, die Anspannung von sich abfallen zu lassen. Aber Stressbewältigung, Achtsamkeitstraining oder Meditation, all das kann man lernen, um sich zu entspannen. Und dafür braucht es angeblich nicht einmal mehr einen Coach oder Trainer, sondern es reicht einfach schon eine App auf dem Smartphone. Zumindest versprechen die zahlreichen Anbieter solcher Apps genau das. Doch funktioniert die Anspannung per App wirklich? Anna Vogel ist dieser Frage für uns nachgegangen.
Eine App zum Entspannen. Ich suche im App Store und entscheide mich für die App Headspace. Laut Anbieter nutzen die schon über 66 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Für 14 Tage kann ich sie kostenlos testen und zum Beispiel meditieren.
Nimm einen tiefen Atemzug, bevor wir anfangen. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus.
Alternativ kann ich mir Geschichten erzählen lassen oder ich höre Entspannungsmusik. In der Tat merke ich, wie ich ruhiger atme. Aber bringt das wirklich etwas? Das frage ich den Psychologen David Horstmann von der Techniker Krankenkasse.
Jeder, der mal gestresst war, weiß das sicherlich, dass Stress sich häufig durch eine psychische und auch eine körperliche Anspannung auszeichnet und viele Apps setzen eben genau in diesem Bereich an.
David Horstmann sagt, Apps, um Entspannungsübungen zu trainieren, sind gut und vor allem praktisch, weil man hat sie quasi immer dabei. Aber der Psychologe mahnt auch, ich als Nutzerin bin dafür verantwortlich, mich selbst zu motivieren, sonst klappt es nicht.
In der heutigen Meditation geht es darum, den Körper zu spüren. Aus der Forschung wissen wir, wer seinen Körper intensiver spürt, findet einen besseren Draht zu seinen Gefühlen.
Allein zum Meditieren gibt es Apps wie Balloon, Calm und Seven Mind. Sie alle wirken erst einmal professionell, nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich ihnen tatsächlich auch vertrauen kann. Dazu Horstmann.
Es wird immer mehr Gesundheitsanwendungen geben und die Qualität der Angebote variiert natürlich auch. Und ich glaube, jedem sollte klar sein, wenn man sich Meeresrauschen anhört, das alleine wird gegen Stress nicht helfen.
Horstmann empfiehlt, sich jede App erst einmal genau anzusehen. Ist der Anbieter vertrauenswürdig? Hat sie gute Bewertungen im App Store und sind meine Daten sicher?
Und dass das gesamte Konzept, was dahinter steht, für Sie nachvollziehbar und transparent ist. Wenn Sie nicht wissen, was Sie da machen und warum Sie das machen, dann sollten Sie auch gegebenenfalls das Angebot nicht nutzen.
Bin ich mir unsicher, kann ich mich auch bei meiner Krankenkasse beraten lassen. Die übernimmt für manche Apps sogar teilweise oder komplett die Kosten. Doch wollen die Leute zum Entspannen überhaupt eine App nutzen? Eine Umfrage in Darmstadt.
Nein, die Notwendigkeit habe ich noch nicht gesehen.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das hilft.
Dieses Digitale, ich weiß nicht, ob man sich da richtig dann reinversetzen kann zu Hause oder so. Dass dieses Feeling einfach anders ist.
Mein Fazit, es ist ein anderes, aber kein schlechtes Feeling. Und immerhin findet Psychologe Horstmann Apps erst einmal unbedenklich, solange mein Stress nicht gesundheitsgefährdend ist. Denn spätestens da sieht der Psychologe die Grenzen der App und den Arztbesuch als notwendig an.
Entspannung per App auf dem Smartphone. Wie gut das funktioniert, das hat unsere Reporterin Anna Vogel für uns ausprobiert. HR Info, Himmel und Erde, Anspannung und Entspannung. Darum dreht sich unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Das gibt es ja immer wieder, dass man einen Menschen kennenlernt, man kommt ins Gespräch und merkt, diesen Menschen finde ich irgendwie ungeheuer spannend. Der hat tolle Sachen zu erzählen. Ich kann mit dem diskutieren. Vielleicht sind wir gar nicht immer einer Meinung, aber es ist eine spannende Beziehung und ich denke gerne mehr davon. Bei Liebesbeziehungen steht ja auch am Anfang eine große Spannung, dieses Kribbeln im Bauch. Über die Jahre kann diese erste Spannung nachlassen. Vielleicht machen sich dann sogar angespannte Misstöne breit. Vor allem, wenn man sich nicht immer wieder Momente der gemeinsamen Entspannung gönnt. Also positive und negative, gute und störende Spannung in der Beziehung. Darüber habe ich mit Erik Hegmann gesprochen. Er ist Paartherapeut und Single-Coach. Herr Hegmann, ich habe gelesen von einer australischen Studie, die kommt zu dem Ergebnis, dass Paare, wenn die einmal pro Woche was Aufregendes unternehmen, dann steigert das die Zufriedenheit in einer Beziehung mehr als so ein Wohlfühlerlebnis, so ein gemeinsames Abendessen oder gar Entspannungsurlaub. Welche Beobachtung machen Sie denn?
Als praktische Anwendung für jedes Paar finde ich es ein bisschen zu direktiv. Das kommt schon aufs Paar an. Also in der integrativen Paartherapie beispielsweise, wir unterscheiden in überaktivierte und unteraktivierte. Paare. Überaktivierte Paare, die streiten viel, die haben aber auch viel Sex, die erleben also ganz viel Spannung. Und unteraktivierte Paare, die streiten eher so gar nicht, haben aber auch keinen Sex mehr, weil eben auch die Spannung fehlt. Das heißt also, die ausgewogene Mischung ist nicht für jedes Paar richtig. Es muss schon sozusagen für das Paar dann stimmen und auch für deren Bedürfnisse.
Dann ist ja die Frage, wie finde ich die richtige Mischung?
Ja, die ist nicht so ganz einfach, weil, ich sag mal, zu mir berufsbedingt kommen ja diejenigen Paare, die mit ihrer Situation ein Problem haben. Also sei es entweder zu viel Spannung oder zu wenig. Ich glaube, grundsätzlich kann man aber für alle Paare schon sagen, eine Mischung aus Neuem und Bewährtem ist sicherlich sinnvoll. Also das heißt, sowohl Rituale, die Geborgenheit geben und Sicherheit, aber auf der anderen Seite auch wirklich gemeinsame Erfahrungen von etwas Neuem, weil man will sich eben auch immer wieder neu erleben können. Also das ist Abenteuer, die man einfach als Paar erlebt. Es gibt so ein schönes Modell von Beziehungen als Häfen. Also das heißt, zu denen kehrt man gerne zurück, weil das eben auch Ankommen bedeutet. Aber man bricht eben auch auf aus ihnen, um die Welt zu erkunden.
Eine Beobachtung können ja sicher viele teilen, dass so eine Spannung, die am Anfang da ist, gerade so im Laufe der Jahre durch all die Routine und Alltagssituationen irgendwie nachlässt. Wie kann man sich diese gute Spannung erhalten?
Bei Paaren ohne Spannung erlebe ich häufig, dass die versuchen, Konflikte zu vermeiden. Das ist natürlich nicht grundverkehrt, aber auf der anderen Seite, man lernt sich ja eigentlich durch Konflikte kennen. Denn Konflikte sagen, die Partner haben in diesem Moment unterschiedliche Bedürfnisse. Und jetzt ist eigentlich spannend herauszufinden, woher kommen diese Bedürfnisse und wie verhandeln wir die? Und das ist eigentlich wirklich das, was aufregend ist einem anderen Menschen. Also gerade weil Sie sagen, die erste Verliebtheitsphase, das ist ja so, da kann man nicht genug voneinander erfahren. Also da spricht man die ganze Nacht durch und es gilt einfach, diese Neugierde zu erhalten. Wie man das macht, das ist dann abhängig vom Paar. Also manche Paare reisen um die Welt, anderen gelingt das durchaus auch auf dem Sofa. Also es gibt da kein Rezept, das für jeden gilt, denke ich. Aber diese Neugierde aufeinander, die sollte man sich wirklich bewahren.
Neugierig bleiben, gute und stärkende Spannung in der Beziehung pflegen. Wie das gelingen kann, darüber habe ich mit Erik Hickmann gesprochen. Er ist Paartherapeut und Single-Coach. Wie ein Flitzebogen. Um die richtige Balance von Anspannung und Entspannung ging es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und zu empfehlen hätte ich dann noch unseren Newsletter aus der HR Kirchenredaktion im Radio und Fernsehen. Den können Sie ganz einfach abonnieren über unsere Website hr.de/religion. Und dann können Sie alle zwei Wochen ganz gespannt sein auf unsere jeweiligen Sendungen und Themen aus Religion und Kirche. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.